Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Fangen wir also gleich hier an. Das ist Meilreich, der Ansageraum. Die Tonübertragung erfolgt bei uns nach dem gleichen Prinzip wie beim Rundfunk. Und hier, hinter diesem Vorhang haben wir eine Tafel, an der wir Karten und Prospekte für Vorträge anbringen können.
Das war eine Aufnahme aus dem Jahre 1952. Sie hörten soeben die erste deutsche Fernsehansagerin nach dem Krieg. Das war dann, weil es beim DDR-Fernsehen einige Tage früher losging mit dem deutschen Fernsehfunk, Margit Schaumaker. Erst dann zu Weihnachten gab es dann auch in der ARD nun weit ein deutsches Fernsehen. Margit Schaumaker ist gestern im Alter von 87 Jahren gestorben. Gestorben ist auch in der Nacht heute vom Freitag zum Samstag ein Fernsehidol, ein Fiesling, der noch im Juni hier im Medienmagazin zum Wiederstart seiner ja doch populärsten Serie, bei der er mitgemacht hat, Folgendes sagte.
Yeah, it's gonna be Dallas, but with a much more modern twist. I mean, now we use cell phones, right?
Ja, es ist sicher Dallas, aber in einer viel moderneren Form. Man stelle sich vor, wir haben jetzt Handys. So etwas gab es in den 80er noch gar nicht.
All of that huge house, there was only one phone, it was the main hall. You know, I expected to pick it up and say, crank, crank, hello Ethel, are you there?
Wir hatten nur ein einziges Telefon auf der ganzen Ranch und das mitten im Flur.
We didn't have computers in those days.
Ja, jetzt haben wir Computer, Handys. SMS versenden und twittern hat unsere Konversation total revolutioniert. Dazu braucht es nicht viel. Du zeigst eben nur, wie schnell du sein kannst mit deinem Blueberry. Oder Blackberry, oder wie das heißt. Sie sehen, ich habe keine Ahnung.
Larry Hagman ist tot. Hier, das war auch die Originalsynchronstimme Wolfgang Pampel. Und ein ganz kurzer Nachruf von Guido Meyer dazu.
My name is Larry Hagman. Einmal Erfolg war Larry Hagman nicht genug. Der erste kam mit der Rolle des Major Nelson 1965 in der US-Serie Bezaubernde Genie, im Original I Dream of Genie. 5 Jahre lang lief dieser Vorfahre aller Sitcoms auf NBC und kann bis heute den Rekord für sich verbuchen, als einzige Serie im amerikanischen Fernsehen nie off the air gewesen zu sein. Das heißt, bis heute wird sie ununterbrochen auf verschiedenen Sendern wiederholt.
And my other name is J.R. Ewing.
Der noch größere zweite Erfolg kam dann ab 1978 mit Larry Hagmans Paraderolle als John Ross Ewing II., kurz J.R. in der Serie Dallas. Kaum wurde die Serie nach 13 Staffeln beendet, erhielt Vieltrinker Hagman eine neue Leber. Auch privat also begann für ihn damit ein zweites Leben, dem nun eine Krebserkrankung nach 80 Jahren ein Ende setzte. Wie sagte doch Dallas-Kollegin Victoria Principal alias Pamela Barnes Ewing heute so schön in einer Würdigung: Gott nimmt dich in Acht, Larry wird eure Parade da oben anführen.
Guido Meyer mit einem kleinen Nachruf auf Larry Hagman, der in der Nacht vom Freitag zum Samstag gestorben ist. Damit ist auch fast das Thema Tod vorbei. Wir werden natürlich nochmal in dieser Sendung hineinhören in das Sterben von Zeitungen. Logischerweise, wenn in dieser Woche die Financial Times Deutschland beerdigt wurde oder zumindest der Tod angekündigt wurde. Aber wir gucken auch, was es möglicherweise für Leben in der Zeitungslandschaft gibt. 2 Weltreisende sind ja unterwegs, 2 junge Journalistinnen zurzeit in New York, kommend aus Sao Paulo, die gerade nach erfolgreichen Geschäftsmodellen fahnden. Und dann, ja, dann schalten wir gleich zu Tim Kröger. Er ist ZDF-Korrespondent, der im Gazastreifen twittert. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin nicht nur im Radio, sondern natürlich auch über Google Plus, über Facebook und Twitter. Twitter wäre jetzt das Stichwort. Falls Sie mir über @Medienmagazin folgen, dann können Sie auch meinen Retweet lesen, also das, was ich eben gerade weitergeleitet habe, in meine Follower hinein. Zum Beispiel von ZDF-Reporter Tim Kröger. Mit Multimanian schneiden wir gerade die Heute 19 Uhr und das Heute-Journal im Hotelzimmer in Gaza. Und klickt man dann auf den Link, sieht man auch, wie wie sie gerade an einem Laptop sitzen und tatsächlich schneiden. Oder dann gibt es einen anderen Tweet, ein Familienbadezimmer in Gaza, ebenfalls mit Foto. Oder Familie Soltan ist im Norden Gazas in ihre Wohnung zurückgekehrt und gleich die ersten Hausaufgaben seit Tagen. Aber man konnte auch lesen, in dieser Woche dauernder Luftalarm an der Grenze zu Gaza, haben Schutz im Straßengraben gesucht. 200 Meter entfernt beginnen israelische Panzer auf Gaza zu schießen. Seit Freitag ist nun ZDF-Kurier Tim Kröger in Gaza. Ich fragte ihn vor der Sendung, ob er eigentlich gern twittert oder ob ihn das vielleicht möglicherweise behindere bei der eigentlichen Aufgabe, eben Fernsehberichte zu erstellen.
Also wenn es denn meine eigentliche Aufgabe einschränken würde, dann würde ich es nicht tun. Insofern kann man schon sagen, dass ich es ganz gern mache. Also das Schöne an Twitter ist im Grunde, dass man ein bisschen losgelöst ist von dem, was man vielleicht dann tatsächlich auf den Sender bringt. Ich kann dann halt auch einfach mal so ein paar eigene Empfindungen, die ich so auf diesen Reisen oder auf diesen Einsätzen habe, loswerden. Man kann so ein bisschen etwas abseits dieser ganz harten News, sage ich jetzt mal, auch den Leuten, die uns da folgen, vermitteln, wie so grundsätzlich auch die Stimmung ist. Also das Problem gerade bei so Krisenherden ist, dass man oft fokussieren muss auf das, worum es geht. Also in dem Fall dann eben die Teile von Gaza, wo wirklich die Raketen eingeschlagen sind und so. Aber was oft in diesen Krisenherden beispielsweise gar nicht so gesehen wird, ist, dass ein paar Straßenzüge weiter ganz oft auch das normale Leben durchaus weitergeht. Und das kann man dann eben schön zeigen, gerade in solchen Tweets und so, also und auch die Fotos, die ich da persönlich dann mache, da kann man dann auch mal einen Kameramann von uns zeigen oder mal einen örtlichen Mitarbeiter. Das sind Menschen, die viel riskieren, genauso wie wir Reporter, bloß die dann sonst eben nie auf dem Schirm erscheinen. Und dann finde ich es schon ganz gut, wenn man die auch mal zeigen kann im Einsatz.
Der Twitter-Account Reporter ZDF existiert seit Herbst 2010. Mir persönlich ist er zum ersten Mal aufgefallen, als aus Libyen im August 2011 getwittert wurde, von den Kämpfen, bevor Gaddafi getötet wurde. War das seinerzeit eine Entscheidung aus Mainz, vom Lerchenberg, vom ZDF, dass Korrespondenten twittern, oder gab es den dringenden Wunsch auch von Ihnen als Korrespondent, eben jenseits mal in die Straßenzüge hineingehen zu können und darüber zu berichten, die nicht unmittelbar im Fokus der aktuellen Berichterstattung im Fernsehen liegen sollen, sozusagen als nur eine Momentaufnahme für die Heute-Sendung, sondern dass Sie eben auch in der Lage sind, auch sowas wie einen Nachrichtenstrom zu liefern?
Also um das ganz kurz noch zu ergänzen, also natürlich kommen auch in unseren Berichten die ganz normalen Menschen und das, ich sag mal so, dieses Kleinteilige jenseits der großen Katastrophen zum Ausdruck. Also wir versuchen das natürlich auch irgendwie mit in unsere Berichte einzubringen. Aber nein, das ging tatsächlich von den Kollegen vom Lerchenberg aus. Wir haben dort junge Kollegen sitzen, die sich mit diesen Tweets, mit diesem Twitter auseinandergesetzt haben. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, das sollten wir eigentlich mal tun, einfach um auch mit ein bisschen die Netzgemeinde einzubinden in das, was wir vor Ort berichten und vor allem auch eben mit diesem Fund zu wuchern, dass wir da im Beispiel Libyen, also Tripolis im August 2011, drei Reporter hatten. Und dann kam es eben dazu, dass beispielsweise der Oligarch eine Sache getweetet hat, die ich nie vergessen werde, wie er mit dem gesamten Team vor einem Panzer in der Nähe des Gaddafi-Compounds abends Thunfischdosen gegessen hat. Das finde ich ist eben schön, dass man da auch mal sieht, wie die Arbeitsumstände sind. Also so ein bisschen diesen Background auch der Arbeit von Korrespondenten zeigen kann. Ja, aber wie gesagt, also das ging eher von den Kollegen, von den jungen Kollegen aus dem Mainzer Lerchenberg aus, die dann an mich zum Beispiel auch herangetreten sind.
Gibt es für Sie Twitter-Regeln, also bis hin zur Sicherheit, dass Sie ja da mit Ihren Standort verraten?
Also wir haben jetzt keine konkreten Regeln aufgestellt, aber natürlich würde ich zum Beispiel immer erstmal mit einem Kollegen vor Ort, einem lokalen Mitarbeiter besprechen, ob er überhaupt möchte, dass ich ihn erwähne oder gar in einem Foto zeige. Das kann natürlich unter Umständen dann auch für den oder diejenige gefährlich werden, wenn klar wird, dass er mit uns zusammenarbeitet. Also es gibt im Grunde keine Regeln, aber wir passen natürlich auf, dass wir dort nichts verbreiten, was unsere Sicherheit gefährden würde.
Welche Rolle spielt nun Twitter auf der anderen Seite für Sie, also als Recherchetool? Ist das etwas, wo Sie jetzt auch, ich sag mal, wenn Sie unterwegs sind und möglicherweise auch Wartezeit überbrücken müssen, nutzen, um sich sozusagen abzudaten? Ist das seriös, was man da zurzeit lesen kann?
Ich denke schon. Also ich nutze Twitter regelmäßig mittlerweile, also mehrfach am Tag, gerade in so einer Situation wie jetzt im Gaza-Konflikt und lese sehr viel. Es ist interessant einerseits, weil man die Partner in einem solchen Konflikt oder die verschiedenen Seiten in einem solchen Konflikt erstmal kennenlernt, beispielsweise die IDF, also die Israeli Defense Force, die ihre Sichtweise weitergeben, dann die Al-Qassam-Brigaden, denen folge ich auch und lese, was die sagen und denken. Das ist natürlich nichts, worauf ich jetzt meine Informationen aufbaue, aber es ist interessant zu sehen, welche Sichtweise sie haben und wie sie versuchen, die Deutungshoheit über die Ereignisse zu behalten. Aber ganz nebenbei, dass das jetzt natürlich sehr eingefärbte Dinge sind, sind auch eine Menge Kollegen, die hier unterwegs sind im Gazastreifen oder in einem solchen Konflikt, auch auf Twitter. Das ist sehr interessant zu sehen, was die schreiben, was sie für Informationen haben. Und man kann mittlerweile ganz normal auch beispielsweise einer ihrer israelischen Tageszeitung Haaretz folgen oder Reuters und so. Das sind dann wiederum ganz seriöse Quellen, die ich normalerweise beispielsweise über die Agenturmeldungen und so bekommen würde. Bloß auf Twitter bekomme ich sie dann eben auch schneller und vor allem immer aufs Handy. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Tool mittlerweile, gerade auch für Journalisten jetzt in solchen Krisenregionen.
Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Accounts von der israelischen Armee, IDF-Spokesman und andererseits tatsächlich die Al-Qassam-Brigaden. Der israelischen Armee folgen etwa 200.000. Da liest man so Tweets wie: Wir empfehlen, dass in den bevorstehenden Tagen keine Hamas-Truppen, Kämpfer oder Anführer ihre Köpfe an der Erdoberfläche zeigen. Auf der Gegenseite 41.000 Follower. Heute liest man: Palästinensischer Mann getötet und 19 verwundet in Khan Yunis City. Sie werden besser wissen, wie man das ausspricht. Aber man liest auch Tweets wie: Unsere gesegneten Hände werden zu euren Führern und Soldaten reichen, wo auch immer sie sind. Ihr habt die Tore zur Hölle für euch geöffnet. Sind das tatsächlich brauchbare Informationen oder ist das hier durchweg Propaganda letzten Endes?
Also dadurch, dass es eben ganz klar nur eine Seite ist in einem solchen Tweet, also eben dann die israelische Armee beispielsweise, kann man es ja nicht einfach als eine ausgewogene Information betrachten, sondern alles, was auf diesen Tweets von der jeweils einen oder anderen Seite in einem solchen Konflikt getweetet wird, kann man zur Kenntnis nehmen. Aber ich würde sie niemals als Grundlage einer gesicherten Information annehmen. Es gibt natürlich Situationen, beispielsweise wie der Tweet, den sie gerade vorgelesen hat, da ging es ja um diesen einen Palästinenser, der gestern erschossen worden ist, hier am Gazastreifen in der Nähe der Grenze, den man dann schon ernst nehmen muss, weil das natürlich ein Fall war, wo wir alle dachten, oh Gott, ist jetzt die Waffenruhe in Gefahr. Aber das ist dann eben nur ein Anhaltspunkt, dass man dann sofort versucht zu eruieren, stimmt das, was ist da passiert, was steckt hinter diesem Tweet. Man würde jetzt niemals diesen Tweet als solchen einfach weiterverbreiten als ZDF jetzt in dem Fall und sagen, da ist das und das passiert. Im schlimmsten Fall, wenn es die einzige Quelle ist, in dem Fall die israelische Armee, und man kann sie zurzeit nicht überprüfen, sie ist aber so gewichtig, dass man sie eigentlich auch nicht zurückhalten kann, dann würde man eben mit einem ganz klaren Quellenbeleg, in dem Fall die israelische Armee, das weitergeben, aber dann auch eben alles im Konjunktiv, das für den Zuschauer ganz klar erkennbar ist, woher diese Information kommt.
Welche Rolle hat nach Ihrer Einschätzung dieser Twitter-Abtausch? Ist das das, was man gelegentlich liest, dass das ein Cyberwar ist, ein sozusagen Internetkrieg?
Also ich habe das jetzt tatsächlich in dieser Heftigkeit auch das erste Mal jetzt in diesem Gaza-Konflikt erlebt. Das liegt natürlich daran, dass beide Seiten auch über die entsprechenden technischen Mittel verfügen und vor allem auch seit Jahren sozusagen das auch, wenn man so sagen will, trainiert haben. Ich weiß nicht, ob man es jetzt einen Cyberwar nennen kann, aber es hat teilweise schon so Züge davon. Also wie dort teilweise polemisch gegeneinander agitiert wird in diesen Tweets, das ist schon relativ heftig.
Twitter ist ja in Deutschland eigentlich nicht so populär. Also Zahlen aus dem Sommer 2012 sehen Twitter bei 24% in der Social-Media-Nutzung. Noch hinter Xing und werkenntwen.de. An erster Stelle unangefochten natürlich Facebook mit 89%. Kann man nun aus der Tatsache ableiten, dass die israelische Armee twittert, dass das Interesse in Israel und im Gazastreifen höher ist an diesen Social-Media?
Also da kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht genau sagen, wie die Verbreitung von Twitter hier in dieser Gegend ist, im Gazastreifen oder auch in Israel.
Aber sehen Sie denn Smartphones oder Leute, die sich ja, tatsächlich im Internet ständig aufhalten als Junkies sozusagen?
Also auch im Gazastreifen, in Israel sowieso, aber auch im Gazastreifen ist diese Technik verbreitet. Es gibt viele Menschen mit Smartphones. Also insofern gehe ich schon davon aus, dass das auch viele Leute oder einige Leute dann lesen. Aber wie weit das dann wirklich verbreitet ist, das kann ich nicht sagen.
Sie drehen gerade für die ZDF-Nachrichtensendung nachher um 19 Uhr. Worüber werden Sie berichten? Oder vielleicht dann auch, worüber werden Sie twittern?
Also was wir heute jetzt nochmal machen wollen, ist einfach nochmal gucken, wie die Stunden, die Tage jetzt nach der Waffenruhe verlaufen hier im Gazastreifen. Wir waren heute Morgen bei den Fischern. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, weil die durchaus darauf hoffen, dass im Zuge dieser Waffenruhe es Zusatzvereinbarungen gibt, dass sie beispielsweise weiter raus fischen dürfen. Bisher dürfen sie nur innerhalb einer 3-Meilen-Zone fischen. Zumindest erlaubt ihnen das die israelische Armee nur. Und sie wollen gerne weiter raus, um auch größere Fische zu fangen. Darüber haben wir berichtet. Wir waren nochmal in einem Krankenhaus. Wir wollen nochmal eine Familie besuchen, um zu gucken, wie es der geht. Also einfach nochmal, einfach 3 Tage nach der Waffenruhe schauen, wie ist die Entwicklung hier in Gaza. Normalisiert sich die Lage.
Tim Kröger ist 19 Uhr, also höchstwahrscheinlich mit einem Bericht aus dem Gaza-Gebiet in der heutigen Heute-Sendung dabei. Wenn die Kollegen in Mainz so entscheiden, man kann ja immer nicht die Nachrichtenlage vorausahnen. Auf alle Fälle ist er aber praktisch auf Sendung bei Twitter unter Reporter ZDF mit dem Kürzel TK. Meine Samstag-Follow-Empfehlung. Vielen Dank, Tim Kröger.
Danke auch.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und wieder mit einem Rücksturz in die Vergangenheit, nicht ganz so bis ins Jahr 1952, vorhin am Anfang der Sendung. Aber dennoch sind es 12 Jahre, dass ich den ersten Chefredakteur der Financial Times Deutschland fragen könnte, warum man überhaupt, angesichts der Tatsache, dass Businessmen ja eigentlich so ein bisschen Englisch können sollten, warum man seinerzeit damals überhaupt eine deutsche Ausgabe auf den Markt gebracht hat. Hören Sie Andrew Gowers.
Die englische Ausgabe hat eine relativ geringe Auflage und wir haben uns gedacht, es gibt viel mehr Leute, die Financial Times Quality Material lesen möchten, die das eigentlich nicht dafür die Zeit haben, das auf Englisch zu lesen. Und wir machen deshalb eine neue eigenständige Zeitung für Deutschland.
Und warum war der deutsche Markt so wichtig?
Erstens ist Deutschland die drittgrößte Weltwirtschaft. Zweitens ist der Markt in Deutschland für Wirtschaftspresse bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Auflage des Handelsblatts hat den Markt nicht gefüllt. Also es gab eine Lücke da für uns.
Sie werden ja bestätigt durch die Turbulenzen, die gerade an der Finanzbörse und überhaupt auch in der Wirtschaft zu sehen sind. Wie wirkt sich das auf die Auflage aus? Ist man gerade in diesen Zeiten darauf aus, in der Financial Times wichtige Wirtschaftsinformationen zu sehen oder ist das ein kontinuierlicher Abkauf, den Sie haben?
Also es hat natürlich uns dabei geholfen, einen guten Start zu haben, dass es so viele interessante Nachrichten gibt im Bereich Wirtschaft. Aber das war auch zu erwarten. Wir haben auch die Zeitung geplant. Es ist eine Zeitung, die sich mit Wandel beschäftigt, mit modernen Industrien, mit Internationalität, mit Globalisierung und so weiter. Und die sind die Themen, die alle beschäftigen. Warum haben die Deutsche Bank und Dresdner Bank versucht zu fusionieren? Weil sie auch unter Globalisierungsdruck sind. Dass es geplatzt ist, bedeutet, dass noch eine globale Lösung gefunden werden muss. Also die Themen laufen uns in die Arme.
Der Spiegel hat behauptet, am Anfang war Interesse da, jetzt würde die Auflage zurückgehen. Wo liegt sie genau zurzeit?
Sie liegt genau in der Mitte 50er. Das heißt ungefähr 55.000 konstant pro Tag. Es gab einen kleinen Knicks in der zweiten Woche, der mit Karneval zu tun hat. Seitdem ist es fast genauso wie am Start gewesen, geblieben.
Was versprechen Sie sich weiterhin vom deutschen Markt? Wohin soll es gehen?
In 4-5 Jahren wollen wir bis über 100.000 aufbauen. Aber im Moment sind wir sehr zufrieden mit der Auflage, die wir haben.
Haben Sie sich schon mal geirrt?
Ja, wir haben Fehler gemacht, natürlich. Das ist zu erwarten in den ersten paar Wochen. Aber die werden immer geringer.
Können Sie die beschreiben?
Es hat ein paar Fehler gegeben in Grafiken zum Beispiel. Oder eine Geschichte, die ich nicht nennen will, haben wir zugespitzt, aber nur eine.
Aber ansonsten sind Sie zufrieden mit dem deutschen Markt? Können entspannt schlafen?
Ich kann sehr gut schlafen, weil es ein sehr anstrengender Job ist. Ich bin auch sehr zufrieden und der deutsche Markt läuft in unsere Richtung.
Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt noch schlafen kann. Ich habe ihn versucht zu erreichen. Das war Andrew Gowers, Chefredakteur der Financial Times Deutschland, hier in einer Aufnahme im April 2000. Andrew Gowers verließ 2004 das Blatt, wechselte dann zu Lehman Brothers und British Petrol, ist jetzt in London PR-Mann und Kommunikationsberater für Banken. Wie gesagt, leider fand er nicht die Zeit für ein Interview, aber in der Online-Ausgabe der Financial Times Deutschland liest man, das ist eine sehr traurige Nachricht. Es war eine sehr gute Zeitung mit exzellenten Journalisten. Und einer dieser exzellenten Journalisten ist auch Lutz Meier. Jahrelang war er Begleiter auch des Medienmagazins als Ressortleiter Medien und FTD, Medienjournalist. Und er war auch in Paris Korrespondent und ist jetzt Reporter der Financial Times Deutschland, schreibt auch für Kapital. Und ich fragte ihn vor der Sendung, ob er denn überhaupt schon reif sei für eine nüchterne Analyse oder ob noch die Emotionen überwiegen.
Die Analyse ist ja unser Beruf und das haben wir schon sehr lang und die ganze Zeit immer gemacht. Wir kannten ja die Situation der Medien und auch von unserem Haus sehr genau. Jetzt kommt natürlich ein bisschen die Emotion hinzu, aber die hindert uns nicht an der Analyse.
Ich entnahm den Beschreibungen von der offiziellen Verkündung des Einstellens der FTT am Freitag vor der Belegschaft, dass die Empörung eher dem Umstand galt, wie die Entscheidung kommuniziert wurde, weniger, dass sie jetzt kam oder kommen musste, die Entscheidung. Wie haben Sie es selbst erlebt?
Wir fanden die Kommunikation unseres Verlages schon wenig elegant. Was die Entscheidung selber betrifft, nun, wir haben sehr oft Veränderungsprozesse in der Wirtschaft beschrieben, haben beschrieben, wie der Wandel auch verlangt, dass Dinge verschwinden und dass neue kommen. Jetzt, wo wir selber davon betroffen sind, müssen wir damit umgehen. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir schon eine Reihe von guten Ideen hatten und auch immer noch haben, wie man die Zukunft des Journalismus so entwickeln kann, dass man mit gutem Journalismus auch Geld verdienen kann. Unser Verlag hat das in dem Moment anders entschieden, auch weil er noch andere Sorgen hat. Das müssen wir akzeptieren und jetzt müssen wir was Neues machen.
Sie haben Andrew Gowers auch eben gehört in diesem 12 Jahre alten Tondokument. Wie wirkt das im Nachhinein auf Sie? War das vielleicht eine Fehleinschätzung des deutschen Marktes mit 100.000 Exemplaren nach 5 Jahren?
Ich glaube nicht, dass das eine Fehleinschätzung war. Die 100.000 haben wir tatsächlich auch erreicht als verbreitete Exemplare. Nun sind wir nie in dieser sogenannten hart verkauften Auflage, also bei den Abonnements, so hoch gekommen. Aber das hatte ja auch strukturelle Gründe. Der Markt für Wirtschaftsinformationen, für intelligente Analysen und kritische Kommentare über Wirtschaft ist, glaube ich, größer denn je und guter Journalismus in diesem Bereich wird auch in Zukunft gebraucht.
Aber der Spiegel verbreitet in seiner Online-Ausgabe im dritten Quartal 2012, weist die Statistik aus, am Kiosk kaufen wollten die Zeitung nur noch gut 3.000 Leser am Tag.
Der Kiosk war ja auch nie unser Hauptmarkt für die Zeitung. Wir haben einen Großteil über Abonnements verkauft, ungefähr die Hälfte. Und der Rest wurde tatsächlich mehr oder weniger verschenkt über Fluggesellschaften, wo wir aber auch unsere Kunden erreicht haben. Bei diesen Zahlen muss man immer dran denken, dass ja in den letzten Jahren Wirtschaftsinformationen und auch unsere Informationen zunehmend im Internet konsumiert werden und wir unsere Leser auch sehr stark über unsere Website gefunden haben.
Aber trotzdem haben sich ja Millionenbeträge angehäuft, glaube im dreistelligen Bereich in den letzten 12 Jahren. Und man gewinnt den Eindruck, die FTD ist möglicherweise ein zu lang durchgeführtes Liebhaberprojekt gewesen, angekoppelt an die Internet-Startup-Entwicklung. Und das verstärkte Interesse an Wirtschafts- und Börsennachrichten hat dann vielleicht nicht mehr ausgereicht.
Ich glaube, das Interesse an Wirtschaftsinformationen, an Informationen darüber, wie die Wirtschaft funktioniert, an Analysen, warum es schief geht, wie die Finanzkrise zustande gekommen ist. Das Interesse daran ist größer denn je und auch das Interesse an der wirtschaftlichen, journalistischen Kompetenz, die unsere Redaktion geboten hat. Was zu diesen Zahlen führt, ist ja ein ganz anderer Prozess. Es liegt nicht am mangelnden Leserinteresse, sondern es liegt daran, dass die Werbeerlöse weggebrochen sind. Und das wiederum spüren alle Medien. Das haben die Wirtschaftsmedien nicht exklusiv. Das gibt es überall und das hat mit der Digitalisierung zu tun.
Bei so einer Situation fragt man sich ja immer, gibt es oder gab es Alternativen? Sind vielleicht Fehler gemacht worden, die jetzt nun nicht mehr korrigiert werden konnten, die dann eben dazu führten, dass Gruner ja gesagt haben, also wir tragen die Verluste jetzt nicht mehr länger. Und das ist dann wie bei jedem anderen Unternehmen, wenn es dann in der Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr durchzuhalten ist, dann muss man einfach die Reißleine ziehen. Gab es Alternativen?
Also es gibt sicherlich Alternativen und es gab auch sicherlich Alternativen. Ich glaube daran, dass man mit gutem Journalismus weiter Erfolg haben kann und möglicherweise sogar Geld verdienen. Was es im Augenblick schwierig macht, ist, dass man erst die Modelle entwickeln muss und dass man dazu einen langen Atem braucht und Mut braucht, auch eine gewisse Radikalität und eine Bereitschaft zum Ausprobieren braucht. Und den Mut oder den langen Atem wollte der Verlag jetzt zum Schluss nicht mehr aufbringen, weil es schon so lange gedauert hat. Das muss man dann auch akzeptieren. Aber das bedeutet nicht, dass man mit einem Qualitätsmedium nicht mehr weiterkommt.
Nun war ja die Börse schon immer eine Triebkraft bei der Nachrichtenentwicklung gewesen, ob das nun das Telefon war zum Beispiel. Denn wer eher die News hatte, konnte schneller kaufen oder verkaufen am Aktienmarkt. Ist möglicherweise das Papier zu langsam geworden und das Festhalten an dem zugegebenermaßen sicherlich ästhetisch guten rosa Lachspapier ist dann letzten Endes der Fallstrick gewesen? Hätte man nicht viel eher sagen können, wir machen das nur noch online und dann vermarkten wir das für die Interessenten zum Abo-Preis, ganz normal wie bei einer Tageszeitung?
Sicherlich ist das richtig. Man hätte da radikaler sein können. Das ist ja eine Frage, die sich alle Medien stellen müssen im Augenblick. Für uns als Journalisten spielt es überhaupt keine Rolle, ob unser Journalismus auf Papier stattfindet oder im Netz auf einem Bildschirm stattfindet oder auf einem iPad oder was auch immer. Für uns ist es entscheidend, ob es möglich ist, Journalismus in der Qualität weiterzubieten. Die Entwicklung, die jetzt zu dieser Entscheidung geführt hat, betrifft alle Medien und trifft alle Medien im Augenblick ziemlich hart. Als erstes oder am heftigsten trifft sie natürlich die Schwächsten, die Frankfurter Rundschau, die Insolvenz und die Financial Times Deutschland, die nicht deswegen schwach war, weil sie wenig Leser hatte, sondern weil sie anders als andere Zeitungen nicht von einem so hohen Sockel von Altabonnenten ausgehen konnte, da die Financial Times Deutschland eben erst relativ spät gegründet wurde. Das heißt, die Entwicklung wird noch vielen anderen Medien das sehr schwer machen. Und das hat nicht in erster Linie was mit dem Papier zu tun. Ich glaube nicht, dass viele Journalisten am Papier hängen. Das hat damit zu tun, dass sich die Branche viel zu lange und viel zu sorglos auf das Werbegeld verlassen hat und nicht auf das Geld von den Lesern.
Gibt es denn aus dem Pool der Mitarbeiter, der Journalisten Ideen, vielleicht das Projekt Wirtschaftszeitung im Netz fortzuführen oder gehen Sie jetzt in alle Himmelsrichtungen?
Wir haben sehr viele Ideen. Wir stecken voll von Ideen. Das Projekt fortzuführen, ohne dass man die Marke Financial Times Deutschland hat, stelle ich mir schwierig vor. Aber sicherlich wird man von den Journalisten, die dieses Blatt gemacht haben, noch hören. Unsere Redaktion hat in den letzten 4 Jahren 90 Journalistenpreise gewonnen. Wir haben lange Zeit den Wirtschaftsjournalismus vor uns hergetrieben. Und ich glaube nicht, dass die Leute jetzt den Kopf in den Sand stecken.
Am 7. Dezember erscheint die letzte Ausgabe der Financial Times Deutschland. Sie hörten den FTD-Reporter, Medienjournalisten und Ex-Paris-Corrie Lutz Meyer. Radio 1 Medienmagazin. Jetzt wieder zu hören, wie letzte Woche an dieser Stelle Katharina Lobenstein und Amrei Kohn, zwei junge Journalisten, die mehr oder weniger auf der Flucht sind vor den deutschen Printproblemen. Und da holte sie auf eine interessante Art und Weise die FTD-Krise in Sao Paulo ein. Zu sehen auf einem Foto, das ich gerade getwittert habe.
Ja, wir sind an einen Kiosk gegangen, wie wir das in jeder Stadt tun werden. Der erste Gang geht immer zum Kiosk. Und dort haben wir eine Financial Times gesehen, in Lachsrosa, so wie man das auch aus Deutschland kennt. Und es war tatsächlich am Tag, an dem Gruner und Jahr getagt hat, also der Aufsichtsrat, und über das Schicksal der Zeitung entschieden hat. An diesem Tag waren wir in diesem Kiosk und haben erfahren, dass im Oktober 2012 eine brasilianische Ausgabe der Financial Times erstmals am Kiosk lag. Also sprich, in Deutschland ist die Zeitung gestorben, in Brasilien ist sie gerade erst geboren sozusagen. Und das ist ganz interessant, weil es in Brasilien keinen so wahnsinnig großen Zeitungsmarkt gibt und aber gerade die Mittelschicht erstarkt. Und das ist offenbar eine Zielgruppe, die für die Financial Times interessant ist. Und deshalb haben die sich entschieden, in Brasilien diese Ausgabe zu veröffentlichen.
Ist das nun ein Indiz dafür, dass ihr möglicherweise in die Vergangenheit gereist seid, oder ist das die Zukunft, dass eigentlich Deutschland bloß nicht den langen Atem hatte? Ich meine, immerhin 12 Jahre gab es diese Zeitung, aber vielleicht wissen die Brasilianer bloß besser, damit umzugehen.
Das war keine Reise in die Vergangenheit. Wir waren eher erstaunt über das Nebeneinander von Print und Online. Also es gibt offenbar keinen oder wenig Menschen, die so gerne twittern und bei Facebook sich bewegen und Online-Dinge lesen wie in Brasilien. Da gibt es etliche Statistiken dazu. Also da ist Brasilien immer ganz weit vorne. Und es ist was ganz Normales, dass es beides gibt. Das war unser Eindruck zumindest.
Aber meinst du nicht, dass irgendwann auch da das Papier unattraktiv wird?
Ja, das haben uns auch die Journalisten gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Die haben also ganz klar gesagt, unsere Zeitungen werden sicherlich nicht so schnell in Probleme kommen wie in Europa und in den USA. Aber auch die sind sich bewusst, dass es nicht ewig so weitergehen wird.
Ihr hattet angedeutet bei unserer letzten Schalte, dass ihr auch euch interessiert für ein Amazonas-Projekt. Da ist ja nun Natur sozusagen pur. Und wie kriegt man denn von da Informationen überhaupt rein oder raus in die Zivilisation, in Anführungszeichen?
Das war ein sehr spannendes Projekt. Wir haben Gustavo Faleros getroffen. Das ist ein Journalist, der sich vor allem auf Umweltthemen spezialisiert. Und der hat eine Online-Plattform gegründet, die heißt Info Amazonia. Und was er tut ist, er sammelt Daten über den Amazonas. Das ist also auf der einen Seite ein datenjournalistisches Projekt. Er sammelt ganz, ganz viele Daten, zum Beispiel über die Abholzung oder über die Rinderfarmen, die dort entstehen, über Waldbrände und visualisiert das. Also macht Karten daraus, die sehr informativ sind. Auf der anderen Seite ist es eine Plattform, die Artikel sammelt, die über die Region geschrieben wurden. Das heißt, er macht eigentlich was Journalisten oft nicht mögen, nämlich nicht selber schreiben, nicht selber produzieren, sondern sammeln und filtern. Also er ist derjenige, der einordnet, was es schon alles gibt. Und wir glauben, dass das was sein wird, was man als Journalist in Zukunft können muss. Dieses Filtern von wahnsinnig vielen Eindrücken, die man im Netz bekommt. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Seite, also einfach sehr viel Datenmaterial auf eine leicht zugängliche Weise aufbereitet.
Genau, wir haben in Sao Paulo auch noch einen Bürgerjournalisten getroffen, jemanden aus den Favelas, der inzwischen für die größte Tageszeitung Brasiliens bloggt. Zurzeit über die Gewaltwelle, die gerade über Sao Paulo rollt. Jeden Tag werden 15 Menschen ermordet. Und er hat den großen Vorteil, dass als einer, der diese Favelas bewohnt, dass er eine ganz andere Sicht auf diese Orte hat, als der normale Journalist das hat. Und er sieht, also er bloggt quasi über die Orte, über die die Tageszeitung schreibt und sieht den Blog als komplementär zur Zeitung und nicht als Konkurrenz. Und sowohl bei ihm als auch bei dem Gustavo Faleros von Info Amazonia hatten wir das Gefühl, dass alle beide keine Angst vor dem Internet haben und dass das sowieso sehr, sehr symbolhaft für die Brasilianer waren, die wir getroffen haben, für die brasilianischen Journalisten, keine Angst vor dem Internet zu haben. Und Leandro zum Beispiel hat uns gesagt, dass in der Zukunft eine Website eine Zeitung haben wird und nicht umgekehrt, dass eine Zeitung eine Website haben wird.
Talvez a Folha ou um jornal, sei lá, Estado de São Paulo ou New York Times, não seja mais um jornal que tem um site, mas um site que tem um jornal, né?
Ihr seid aber nun inzwischen schon in New York gelandet, hattet auch schon erste Gespräche. Ich weiß, dass ihr unbedingt Brian Storm von mediastorm.org kennenlernen wolltet, der diese These hat, produziere hochwertigen Content, denn weil Qualität ist Grundvoraussetzung für den Erfolg. Habt ihr ihn getroffen?
Ja, wir haben ihn eben gerade getroffen, sind noch total geflasht von dem Treffen. Er hat uns sehr beeindruckt. Er ist komplett kompromisslos in dem, was er tut. Und Qualität steht für ihn an allererster Stelle. Er produziert 20-minütige Multimedia-Reportagen fürs Internet. Meistens sind das Fotos mit Audio. Ja, er hat die Philosophie, dass er nicht untergeht im Internet, dass er überlebt durch gute Qualität. Für ihn gibt's viel zu viel Lärm da draußen, also viel zu viel mittelmäßige Qualität. Und damit kann er, glaube ich, nicht leben. Und deswegen hat er Mediastorm gegründet und wie er sich das erlauben kann, diese Qualitäten journalistische Geschichten zu stecken, ist durch eine Art Querfinanzierung. Also er macht parallel zu den journalistischen Geschichten, die er online veröffentlicht, auch Werbefilme, unter anderem für Starbucks. Und er sagt, ihm ist das letztendlich egal, wo er veröffentlicht oder wie er veröffentlicht. Es geht ihm darum, Geschichten zu erzählen. Es ist ihm egal, ob er Werbung für Starbucks macht oder ob er eine Geschichte über einen Sohn macht, der seinen demenzkranken Vater pflegt. Es geht ihm darum, Geschichten zu erzählen, egal in welchem Medium, egal in welcher Form.
Our focus really is on quality, and I know that's an abstract idea, but you know, we try to do a very few things really, really well and make sure that everything that you see on our site is worth your time. That to me is the hardest thing to do right now. But if you can succeed at that, you're going to build an audience because people are starving for quality. They want to see good stories. People love good storytelling. And it's not a volume game, you know. It's not about putting a ton of stuff out. It's about putting a few things out that are really good that go viral. And quality to me is the key driver of going viral.
Aber Qualität allein reicht ja nicht aus. Also er sagt ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man diese hochwertigen Sachen auch möglichst breit streuen muss, damit sie, also über alle Social-Media-Kanäle, damit man sie möglichst vielen Menschen zugänglich macht. Und dabei soll man auch mit starken Partnern kollaborieren. Ist das möglicherweise ein Modell, was sich in Deutschland musterhaft durchsetzen könnte, oder ist das jetzt, geht sowas nur in den USA?
Wir glauben, dass er so erpicht darauf ist, wirklich die beste Qualität zu geben, die er kann, was auch heißt, dass er sich teilweise jahrelang mit einem Projekt beschäftigt, weil er weiß, dass im Netz draußen alles untergeht oder vieles untergeht. Und er sagt, das, was bleibt, sind die Geschichten, die man seinem besten Freund twittert. Das sind die Geschichten, von denen man sich erzählt, wenn man zusammenkommt. Und das Internet ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also er sagt, eine Geschichte ist dann gut, wenn sie Leute berührt, wenn sie getwittert wird. Und er sagt aber auch, ich will kein Geld verdienen. Also dann hat er gesagt, könnte ich auch eine Porno-Seite aufmachen oder über den Bauchnabel von Britney Spears reden. Er will Geschichten machen, die Leute berühren und wachrütteln, und sieht als, glaube ich, wichtigste Plattform zur Verbreitung seiner Geschichten tatsächlich Twitter und Facebook.
Und ob Deutschland was davon lernen kann, er ist total dafür, dass es sowas in Deutschland wie ihn gibt. Und er bildet seinen eigenen Nachwuchs aus, wenn man so will. Er gibt Workshops und er legt quasi alles offen. Sein ganzes eigenes Geschäftsmodell legt er offen, in der Hoffnung, dass jemand ihn kopiert. Er sagt, es gibt viel zu wenig Leute von ihm selbst da draußen oder von seiner Plattform da draußen. Und er versucht, möglichst viele dafür zu begeistern. Und er sagt, es gibt so etwas wie Konkurrenz nicht. Er will, dass es einen Markt gibt. Er will, dass es Konkurrenz gibt. Aber er sagt, es gibt es im Moment noch nicht. Und das Ökosystem, das journalistische Ökosystem, wäre somit im Moment auch einfach nicht existent.
Ja, er hat was ganz Interessantes gesagt zu den Geschäftsmodellen, von denen er sich erhofft, dass sie auch in Deutschland Wurzeln schlagen. Er hat gesagt, es gibt auf der einen Seite die großen Verlage, die großen Medienhäuser, und auf der anderen Seite die Freien, die für sich arbeiten. Und er sagt, die Zukunft des Journalismus liegt in der Kollaboration und irgendwo dazwischen. Also er will diese Freien, die leidenschaftlich jahrelang an einem Thema arbeiten, oft ohne damit viel Geld zu verdienen. Und er will aber gleichzeitig auch die Leute, die ein stabiles Finanzierungsmodell haben, die technischen Fähigkeiten haben. Und die will er irgendwo in der Mitte verbinden. Also er sieht sich selber und sein Unternehmen irgendwo zwischen diesen großen, unbeweglichen Medienhäusern und den kleinen, strauchelnden Freien, und sagt, in dieser Mitte ist so viel Platz, dass er keine Angst hat vor Konkurrenz. Und deshalb gibt er diese Workshops, für die man natürlich auch bezahlen muss, aber in denen er offenbar sein gesamtes Geschäftsmodell offenlegt.
Katharina Lohmstein und Amrei Kohn, zurzeit New York. Nächste Woche hören wir sie hier aus Tokio. Nachlesen kann man sie währenddessen unter nextmediablog.de.
Radio 1.
Das wieder die akustische Grenze hinüber zum Podcast-Bonustrack. Diesmal zwei Fundstücke aus uralter Zeit, aus dem Jahre 1999, passend vielleicht zum Thema Zeitungskrise. Schon damals im Jahre 1999 hatte das Genre Tageszeitung Probleme. Hören Sie aus dem Medienmagazin vom 10. Januar 1999 eine Analyse, eine Übernahme vom Südwestrundfunk und anschließend das Resümee einer Pressekonferenz in der Sendung vom 19. September 1999.
Ab und zu gucke ich mal rein, wenn ich weiß, da ist gerade irgendwas Besonderes wie die Wahlen oder sowas, dann gucke ich auch mal rein, aber sonst eigentlich nicht.
Für Politik interessiere ich mich nicht arg, Sport auch nicht. Mal zwischendurch ein bisschen reinblättern, so Stellenangebote oder sowas mal angucken. Eher die eigenen Zeitungen, so Musikzeitungen, so, da ist dann eher das, was mich interessiert.
In der Schule haben wir mal eine gekriegt, eine Woche lang. Es war ganz nett, die mal anzugucken, weil im Unterricht hat mir meistens nichts anderes zu tun. Ich weiß nicht. Ich mag es einfach nicht.
Wenn ich bei meiner Oma bin, jeden Tag, dann lese ich manchmal Bild-Zeitung.
Morgens habe ich nicht so viel Zeit und abends keine Lust mehr. Und dann kriege ich das
ohne große Anstrengung zusammengefasst im Fernsehen alles zu sehen, was ich wissen muss und die Details, weiß nicht.
Nicht, dass ich mir sie kaufen würde, sondern wenn sie irgendwo da liegt oder beim Arzt liegt, dann schaue ich schon rein.
Ich lese regelmäßig Tageszeitungen, finde es auch richtig gut und könnte aber auf den Sport teilen und auch auf die Hälfte der Politik locker verzichten.
Tageszeitungen, langweilig. Also ich bin nicht so der Nachrichtenmensch oder so. Ich lebe mein Leben.
Wenn diese Radioumfrage repräsentativ wäre, müsste man sagen, Zeitungsleser sterben aus. Aber dies war nur eine Radio-Zufallsumfrage. Also Entwarnung. Marie-Christine Werner recherchierte auch in anderen Quellen.
Die Abneigung der Jugendlichen gegen die Tageszeitung ist auch dem Journalistikinstitut der Dortmunder Universität bekannt, Günther Rager.
Das Image hat ein bisschen umgeschlagen. Während zu meiner Zeit, als ich Abitur machte, Leute sagen mussten, ob sie wollten oder nicht, ich lese eigentlich Tageszeitung, weil es einfach zum Image gehörte, dass man als Intellektueller oder als gebildeter Mensch eine Tageszeitung liest, ist das heute selbstverständlich, dass die Jugendlichen sagen können, nö, interessiert mich nicht. Was sowas, das ist grau in grau, das ist was für die Alten und so weiter. Also da hat sich viel geändert. Warum dieser Imageverlust ist, das kann man so klar noch nicht erklären. Denn es steht fest, dass immer noch wichtige Informationen und wichtige Diskurse, wie man das so schön nennt, auch in der Politik, aber auch über andere Themen, tatsächlich über Printmedien laufen.
Dieser Imagewechsel der Zeitung innerhalb der Gesellschaft kann mit Zahlen belegt werden. Beschäftigten sich noch vor 10 Jahren gut 72% der Jugendlichen mit einer Tageszeitung, so sind es in diesem Jahr nur noch 56%. Nur noch jeder Zweite nimmt also regelmäßig eine Tageszeitung zur Hand. Im Jahr 2030, so die Prognosen, würden gerade noch 10% der Jugendlichen Zeitung lesen. Einen Grund dafür nennt Julia Leo. Die 15-Jährige geht in die 10. Klasse des Stuttgarter Königin-Olga-Stiftes.
Manche Wörter verstehe ich dann auch nicht und dann muss ich immer 10-mal nachfragen, zu meinen Eltern gehen. Und dann denke ich, dann lasse ich es halt gleich.
Und ihr Mitschüler Oliver Fess fügt hinzu.
Jugendliche sind heutzutage mehr an Fernsehen interessiert. Also das ist einfacher zu konsumieren. Weil da muss man sich nicht davor setzen. Da kriegt man alles in kleinen Stücken portioniert hingereicht. Und man muss es dann nur noch schlucken und kann dann sich in seine Couch setzen und gar nichts mehr machen. Und bei der Zeitung muss man halt auch selber aktiv lesen. Und das macht den meisten Jugendlichen, glaube ich, Probleme.
Die Jugendlichen wollen sich abgrenzen von der Erwachsenenwelt, die sie mit Zeitunglesen verbinden. Doch das mangelnde Interesse liegt auch am Produkt Zeitung selbst. Komplizierte Texte in wenig ansprechendem Layout und eine überwiegend negative Berichterstattung schreckt junge Leute ab. Denn angesichts übergroßer Umweltprobleme fühlen sie sich ohnmächtig. Die Reaktion, sie ziehen sich in ihre Nahwelt zurück, auch als Cocooning bezeichnet, sie puppen sich ein. Und wenn dann mal über Themen ihrer Altersgruppe berichtet werde, bemängeln die Teenager, stehe immer nur Drogensucht, Arbeitslosigkeit oder Gewalt im Vordergrund. Welche Themen die Jugendlichen tatsächlich interessieren? Journalistikprofessor Günther Rager.
Ganz oben in der Wunschliste stehen immer die Beschäftigung mit musikalischen Themen, ob das nun die Bands in der Region sind oder ob das immer die Top-Charts sind, das ist fast schon nebensächlich. Dann stehen aber auch ganz andere Themen noch weit oben auf der Wunschliste. Zum Beispiel die Frage, ob man sich ausreichend mit Gewalt unter Jugendlichen beschäftigt. Dann ist ein großes Thema für Jugendliche noch das Thema Umwelt, wenn auch mit rückläufiger Tendenz. Aber auch andere soziale Themen sind immer wieder gefordert und werden offensichtlich zu wenig in der Zeitung behandelt.
Wer regelmäßig Zeitung liest, hat bereits früh angefangen, nämlich zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr im Elternhaus. Lesen die Eltern selbst und ermuntern ihre Kinder, steigen diese oft mit ein. Doch auch die Schulen machen Werbung fürs Lesen. Schülerin Julia und ihre Klasse nehmen gerade teil an einem Projekt namens Zeitung in der Schule, zusammen mit der Stuttgarter Zeitung. Viele deutsche Tageszeitungen bieten dieses medienpädagogische Projekt an, das bereits Ende der 70er Jahre entwickelt wurde. Jeder in der Klasse erhält das Blatt mehrere Wochen lang kostenlos. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Aufbau, analysieren die Sprache von Nachrichten und Kommentar, schlüpfen meist in die Rolle der Schreiber und texten selbst. Die besten Beiträge werden dann veröffentlicht. Nach 2 Wochen intensiver Beschäftigung mit der Stuttgarter Zeitung hat Julia Leo ihre Hemmungen abgebaut.
Ich hatte davor echt Vorteile, ich wollte das gar nicht machen. Ich dachte, das ist eh nur für Erwachsene und das interessiert mich doch gar nicht und so. Und jetzt zum Beispiel das mit der Pallas oder wie dieses Schiff heißt, das interessiert mich schon. Und wenn da jetzt irgendwas drin steht, das lese ich dann auch.
Neben dem Projekt Zeitung in der Schule publizieren viele Verlage sogenannte Jugendseiten. Sie erscheinen meist einmal die Woche. Die Artikel sind von jungen Redakteuren oder Schülerinnen und Schülern geschrieben. Themen nicht nur Musik und Mode, sondern auch Beiträge aus Politik und Wirtschaft. Damit die Bindung der Jugendlichen an das Blatt weiter wächst, gehen immer mehr Zeitungen dazu über, jeden Tag eine Seite für Teenager zu drucken oder verzeichnen Jugendthemen mit besonderen Symbolen. Nur etwa 20 Verlage bieten spezielle Jugendbeilagen an. Eine davon ist die Süddeutsche Zeitung. Seit 6 Jahren liegt ihr jeden Montag das Jetzt-Magazin bei. Die Beilage finanziert sich aus Anzeigen, die fehlenden 5 Millionen Mark steuert der Verlag bei. Redakteur Christoph Arment.
Für ein Alibi sind wir zu teuer und zu gut und wir sind nicht die Jugendseite, die der Lokalverleger aus schlechtem Gewissen seinen eigenen Kindern gegenüber einmal in der Woche in die Zeitung nimmt, sondern wir sind ein eigenes Heft, ein eigenes Magazin, eine eigene Abteilung in diesem riesen süddeutschen Verlag und so treten wir dann auch auf. Also wir sind nicht die Jugendseite, die von der etwas angegrauten, die Kolleginnen, mögen mir das verzeihen, Frauen und Jugendredakteurinnen, die sonst nicht mehr viel schreiben darf, in der Zeitung gemacht wird. Sondern das sind junge Leute, die von ihren Lesern, auch was das Alter betrifft, nicht weit weg sind. Also die Jetzt-Redaktion ist im Durchschnitt 25, 26 Jahre alt.
Das Konzept scheint aufzugehen. Immerhin hat allein das Jetzt-Magazin über 2000 Abonnenten. Rudolf Spindler, Chef vom Dienst, beschreibt den Reiz einer eigenen Jugendbeilage.
Die Zeitung macht speziell was für mich und ich kann es sogar rausnehmen und ich kann sogar, was weiß ich, in der Badewanne das lesen oder in der Schule im Mathematikunterricht unter der Schulbank. Die wichtige Sache ist aber die, dass zwischen dem Supplement und dem Magazin und der Tageszeitung Verbindungen bestehen, Verweise geschaffen werden. Das ist übrigens etwas, woran wir noch arbeiten, dass dem jungen Leser klar wird, das ist nicht dieses Jetzt, das so ganz unabhängig von sich lebt, sondern sozusagen im Blick auch auf die Süddeutsche Zeitung gemacht wird. Das heißt, unsere Themen sind auch die Themen der Süddeutschen Zeitung.
Sowohl die Jugendseiten als auch die Beilagen werden jedoch von Kritikern als Ghetto jugendlicher Themen angeprangert. Man verdränge die Jugendlichen und ihre Belange aus dem Blatt. Doch Günter Rager kann diese Ansicht nach langjährigen Studien widerlegen.
Je zeitungsferner die Jugendlichen sind, desto mehr brauchen die eine eigene Seite oder eine eigene Beilage, um überhaupt in die Zeitung einzusteigen, um überhaupt an die Zeitung herangeführt werden zu können. Dies müssen regelmäßige Leistungen der Tageszeitung sein und in einem erkennbaren und bemerkbaren Rhythmus erscheinende Beilagen. Also einmal in 4 Wochen reicht dann sicher nicht. Übrigens ist es auch ganz stark geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Junge Mädchen haben ein viel weniger Interesse in der Tageszeitung, so wie sie jetzt ist, einzusteigen als junge Männer, die häufig über den Sport zum Beispiel von allein den Weg zur Tageszeitung noch finden.
Wie Rager weiter herausgefunden hat, geht es den Jugendlichen um Kommunikation. Sie wollen sich untereinander austauschen, ein eigenes Forum. Diesem Anliegen tragen immer mehr Verlage Rechnung und bemühen sich um den Lesenachwuchs. Immerhin publizieren mehr als die Hälfte aller Tageszeitungen spezielle Jugendprodukte. Doch ein Patentrezept haben sie alle nicht parat. Unterdessen steigt die Zahl bunter Magazine, tummeln sich immer mehr Radio- und Fernsehsender auf Frequenzen und Kanälen und erweitert sich das Internet. Und alle wollen die jugendlichen Hörer, Seher und Surfer für sich gewinnen. Angesichts dieser extremen Medienkonkurrenz haben es die Tageszeitungen immer schwerer. Die Jugendlichen beziehen ihr Wissen häppchenweise aus dem großen Angebotstopf und die Zeitung ist dabei nicht immer erste Wahl.
Nicht nur Bad News sind Good News, sondern auch gute Nachrichten sind gute Nachrichten. Die deutschen Zeitungsverleger blicken nämlich zuversichtlich in die Zukunft. Große Reichweiten, hohe Auflagen als Werbeträger, unumstritten die Nummer 1. Die Zeitungen sehen sich trotz starker Konkurrenz anderer Medien gerüstet für das neue Jahrtausend. Gestern ist die 4. Woche der Zeitung, die noch bis zum 25. September geht, angelaufen, bei der die Verleger mit viel Selbstbewusstsein den Nutzwert ihres Mediums demonstrieren wollen. Zeitung kaufen, durchblicken, lautet das Motto. Präsentiert wurde die Kampagne auf der Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, BDZV, in dieser Woche. Dabei wurde allerdings auch deutlich, dass die Branche trotz aller Erfolgsmeldungen auch mit reichlich Gegenwind zu kämpfen hat. Günter Hörke hat die Details.
Ein Sorgenkind der deutschen Zeitungsverleger ist nach wie vor der ostdeutsche Tageszeitungsmarkt. Im zweiten Quartal 1999 wurden in den neuen Ländern rund 3% weniger Zeitungen verkauft als im Vorjahreszeitraum. Die flaue Wirtschaftslage und die damit verbundene Arbeitslosigkeit macht den Verlagen schwer zu schaffen. BDZV-Geschäftsführer Volker Schulze.
Das ist nicht vollends beunruhigend, wenn man den Westen hinzuzieht. Im Osten hat es immer eine größere Zeitungsdichte gegeben als im Westen. Aber wenn sich der Trend fortsetzt, dann dürfte sich das auch sehr, sehr nachteilig für die Wirtschaftlichkeit der ostdeutschen Zeitungen auswirken.
Auch im Werbegeschäft existiert nach wie vor ein Gefälle zwischen dem Zeitungsmarkt in West- und Ostdeutschland. Die Anzeigenumfänge wuchsen im Westen mit 3,4% nahezu dreimal so stark wie im Osten. Das Zeitungsabo, so klagen die Verleger, werde im Osten immer noch unter Preis angeboten. Den Verbraucher wird's freuen. Ein Monatsabo kostet im Osten im Schnitt 26 Mark. Der Westleser muss dagegen an die 33 Mark berappen. Trotz mancher Unkenrufe gibt sich die Branche optimistisch. Angesichts der Medienexpansion und starker Konkurrenz durch andere Medien gilt die Entwicklung der Auflagen als relativ stabil. Massive Kritik übt der BDZV indes an der Bundesregierung. Die Verlage sehen sich durch die Folgen des 630-Mark-Gesetzes schwer betroffen. Die drastische Verringerung der Zustellerlöhne hat dazu geführt, dass sich für viele Zeitungsausträger der Job nicht mehr lohnt. Bei voller Versteuerung bleibt ihnen gerade mal die Hälfte ihres bisherigen Honorars. Seit Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. April dieses Jahres haben nach BDZV-Angaben etwa 20.000 der insgesamt 180.000 Stammzusteller gekündigt. Eine Entwicklung, die die Verlage in beträchtliche Schwierigkeiten gebracht hat.
Die Verlage haben also mit regelrechten Notprogrammen sich darum bemüht, also auch unter Einsatz von Mitarbeitern, die für den Vertrieb eigentlich gar nicht zuständig sind, Zeitungen auszutragen.
Auf rund 200 Millionen Mark beziffert der BDZV die Zusatzkosten, die der Branche durch das Gesetz entstanden sind. Dieser unverhältnismäßig hohe Aufwand sei nicht länger vertretbar. Das Gesetz müsse schleunigst geändert werden, fordert der BDZV. Ebenso kritisch ging der Verband mit dem Gesetz zur Scheinselbstständigkeit ins Gericht. Hier habe die Bundesregierung mittlerweile offenbar selbst erkannt, dass Personengruppen erfasst würden, die eigentlich gar nicht hätten getroffen werden sollen. Zum Beispiel freie Journalisten. Selbst BDZV-Geschäftsführer Schulze wurde nach eigener Darstellung von der Bürokratie genötigt, zur Begründung seiner gelegentlich publizierten Kolumnen ellenlange Erklärungen abzugeben. Die Änderungen, die die von der Regierung eingesetzte Kommission unter der Leitung von Bundesarbeitsgerichtspräsident Dietrich empfohlen habe, seien allerdings ein ermutigendes Zeichen.
Wir stimmen dem voll zu, meinen aber, dass die Dietrich-Kommission gar nicht weit genug gegangen ist. Wir sind der Auffassung, dass das Gesetz eigentlich zur Gänze entfallen sollte.
Als Verbündeten sieht der BDZV den Bund dagegen in Sachen Werbeverbote. Dass die Bundesregierung wegen des von der EU beschlossenen Tabakwerbeverbots den Europäischen Gerichtshof angerufen hat, wird von den Verlegern ausdrücklich begrüßt. Ein Dorn im Auge ist dem BDZV nach wie vor die in jüngster Zeit grassierende Welle von kostenlosen Zeitungen, die in verschiedenen Großstädten den Markt überschwemmen. Blätter wie etwa das in Berlin herausgegebene 15 Uhr aktuell würden auf die Dauer die gesamte Branche schädigen.
Es ist ein regelrechtes Ärgernis, dass die Zeitung, die sich klassischerweise aus zwei Einnahmequellen zu finanzieren hat und auf zwei Märkten tätig ist, nämlich auf dem Lesermarkt und auf dem Anzeigenmarkt, nun von Anbietern von dritter Seite herausgefordert wird, indem man Zeitungen verschenkt. Eine verschenkte Leistung ist aus Sicht unserer Branche standes- und branchenwidrig.
Bedroht sieht der BDZV die Position seiner Mitglieder auch im Online-Geschäft. Zwar stellt ein Großteil der 160 Zeitungsverlage mit eigenen Online-Angeboten seine Rubrikanzeigen ins Netz, dabei handelt es sich allerdings um lokale und regionale Märkte. Längst haben sich indes branchenfremde Anbieter, etwa aus der Immobilien- und Kraftfahrzeugbranche, zusammengeschlossen, um eigene Datenpools auf nationaler oder gar internationaler Ebene online anzubieten. Dieser wachsenden Konkurrenz im Internet wollen die Zeitungsverlage in Kürze mit einer gemeinsamen nationalen Online-Plattform für Rubrikenanzeigen Paroli bieten. Hans-Joachim Fuhrmann, Leiter des Bereichs Kommunikation und Multimedia beim BDZV.
Wir beabsichtigen, dass die Zeitungsverlage, möglichst jeder Zeitungsverlag, sein Kleinanzeigenaufkommen in diese Datenbank einbringt und dass diese Datenbank dann zu einer großen nationalen Marke entwickelt wird mit viel Werbe- und Marketingaufwand und ich sag mal, dass die Botschaft transportiert wird. Wenn du eine Wohnung suchst, geh auf die Datenbank der Zeitungen. Wenn du ein Auto suchst, geh zu den Zeitungen. Wenn du einen Job suchst, geh zur Jobbörse der Zeitungen. Das muss uns gelingen und das muss uns ganz, ganz schnell gelingen, weil der Wettbewerbsdruck und der Konkurrenzdruck unheimlich hoch ist.
Und wenn Sie das Medienmagazin hören wollen, dann drücken Sie einfach Orange.
Radio 1.